Moin moin und hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist, heute schon bei der dritten Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt freelancen. Mit mir, ich bin Lynn, ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder dabei bist und ich habe heute ein ordentliches Thema für uns parat und zwar habe ich haufenweise Tipps rund um das Thema Buchhaltung, Zeitmanagement und Organisation deines Arbeitsplatzes. Das Thema ist nicht nur wichtig für alle Freelancer, sondern auch zum Beispiel für Studenten und Studentinnen und wahrscheinlich auch für einige von euch, die in einer Festanstellung arbeiten. Von daher, aufgepasst und ich wünsche uns ganz viel Spaß. So, als allererstes möchte ich mich aber mal bei euch bedanken, ganz, ganz herzlich für all eure lieben Nachrichten, das Teilen meines Podcasts in euren Instagram-Stories oder WhatsApp-Stories, für eure Bewertungen im iTunes-Store und so weiter. Es freut mich wirklich riesig, was da von euch zurückkommt. Auch wie ihr direkt Ideen an mich weiterleitet, was ich hier noch alles machen könnte, da bin ich wirklich sehr, sehr happy drüber. Vielen Dank und ja, das kann gern so weitergehen. Also, ich habe mir für heute ein etwas sanfteres Thema vorgenommen als für die letzte Woche. Da ging es ja um Steuern oder als für die letzte Folge. Und zwar geht es ja heute um Organisation. Also, wie kann man sich selber organisieren, seine Buchhaltung auf die Kette bekommen? Wie kann man seine Zeit richtig organisieren und einteilen? Und wie gestaltet man auch am besten seinen Arbeitsplatz als Freiberufler? Schöne Ordner kaufen und als erstes eine fette Büroausrüstung bei Amazon bestellen, weil man das ja über die Steuer dann wieder absetzen kann, ist natürlich das eine. Das macht auch voll Spaß. Habe ich auch am Anfang gemacht, mir erstmal geile Ordner bestellt und sowas, um auch schon mal von der Umsatzsteuer was absetzen zu können und zu sehen, wie das so läuft. Aber das ist natürlich nicht die Hauptsache, denn wirklich, wirklich Ordnung in seine Freiberuflichkeit und seine Organisation zu bekommen, ist gar nicht mal so easy. Deshalb habe ich heute Tipps und Tricks parat, wie ihr das alles auf die Kette bekommt und euch das Leben leichter macht, mit hoffentlich mehr Zeit am Ende durch mehr Effizienz und am Ende auch das Gefühl, einfach alles beisammen zu haben und damit ruhig schlafen zu können. Fangen wir mal mit dem übelsten Thema an, mit der Buchhaltung. Denn die meisten von uns, die als Freiberufler durchstarten, sind ja wahrscheinlich keine freiberuflichen Buchhalter, sondern machen irgendwas anderes und sind dementsprechend fachfremd. Gehe auch nicht davon aus, dass alle BWL studiert haben und das irgendwo zum Beispiel im Studium mal mitgelernt haben. Bei mir ist das zum Beispiel auch nicht der Fall, sondern viele müssen sich das dann halt einfach komplett aneignen und sich da erstmal einfuchsen. Irgendwann ist es vielleicht soweit, dass man das dann auslagert und jemanden dafür anstellt, seine Buchhaltung zu machen. Aber am Anfang ist ja mal davon auszugehen, dass man keine Angestellten hat, sondern das eben selber machen muss. Es gibt dabei als Freiberufler wieder mal einige ganz nette Privilegien, die es uns leichter machen, als es für andere Selbstständige ist. Und zwar sind wir Freiberufler nicht verpflichtet zu einer doppelten Buchführung. Das muss zum Beispiel eine GmbH machen. Ich habe mich gefragt, was ist eigentlich diese doppelte Buchführung? Habe ich ja keine Ahnung von, wenn ich mich nie vorher damit beschäftigt habe. Und deshalb habe ich das jetzt einmal für uns herausgefunden. Also es kann sein, dass ihr über den Begriff doppelte Buchführung oder auch Doppik stolpert und das bedeutet letztendlich eigentlich nur, dass ihr alle Geschäftsvorgänge, die ihr habt, also alle Einnahmen und Ausgaben in zwei getrennten Büchern, nennen wir es mal noch Bücher, auch wenn es mittlerweile digital ist, in zwei getrennten Büchern oder Systemen verbuchen müsst. Das heißt, es gibt einmal ein Hauptbuch und einmal ein Grundbuch. In dem Grundbuch werden alle Geschäftsvorgänge in chronologischer Reihenfolge notiert, also alle Einnahmen und Ausgaben. Und in dem Hauptbuch unterteilt man diese Geschäftseingänge und Ausgänge nach ihrer Art. Daraus ergibt sich eben, dass jede Buchung, die auf deinem Konto stattfindet, doppelt gemacht wird und somit eben besser überprüfbar ist. Naja, das Beste an dem Ganzen ist ja sowieso, dass wir Freiberufler das gar nicht machen müssen. Ist doch schon mal ganz nett, das erspart uns auf jeden Fall jede Menge Arbeit. Trotzdem ist es extrem, extrem wichtig, den Überblick zu haben und alle Belege und Rechnungen aufzubewahren. Statt dieser doppelten Buchführung machen wir Freiberufler ja eine Einnahmeüberschussrechnung. Die habe ich letzte Woche in der Steuerfolge schon erwähnt. Wer das nicht mehr weiß, hört da am besten noch einmal nach. Und diese Einnahmeüberschussrechnung kann man, wenn man nicht umsatzsteuerpflichtig ist, also wenn man weniger als 17.500 Euro im Jahr verdient, ganz einfach in einer Excel-Tabelle machen oder auch handschriftlich. Wenn man mehr als 17.500 Euro im Jahr verdient, dann gibt es vom Finanzamt einen Vordruck dafür. Das ist also sozusagen die Grundlage unserer Buchhaltung. Wir brauchen alle Belege, die wir irgendwie im geschäftlichen Bereich unserer Ausgaben und Einnahmen bekommen. Am besten ist es, wenn ihr die Belege auch direkt digitalisiert und irgendwo gut aufbewahrt. Das ist eigentlich ja das Schlauste, die direkt einmal einzuscannen. Das kann man mittlerweile ja auch einfach mit dem Handy machen, mit einer Scan-App oder, keine Ahnung, auf manchen Handys bestimmter Marken geht das ja auch sogar schon ohne eine besondere App. Und dann habt ihr die eben gleich digital verewigt. Wegwerfen solltest du die Belege aber trotzdem nicht, weil du eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren hast und jederzeit deine Belege unverändert, vollständig, nachvollziehbar verfügbar haben musst, damit du eben in der Lage wärst, im Zweifelsfall, also wenn du zum Beispiel eine Betriebsprüfung bekommst oder wenn das Finanzamt Grund zum Zweifel hat und dich fragt, ob sie bitte mal deine Belege sehen können, dass du die dann eben auch sofort griffbereit hast und auf sie zugreifen kannst. So, und um das alles noch einfacher zu machen, gibt es verschiedene kostenlose und kostenpflichtige Programme, die uns Fachfremden dabei helfen, unsere Buchhaltung ganz easy zu gestalten und unter Kontrolle zu bringen. Dazu gehören zum Beispiel LexOffice, Debitor, Wundertax, Safdex, Reviso. Das sind nur einige von den Programmen, die man dafür nutzen kann. Online gibt es dafür auch ausführliche Testberichte und meistens haben die Programme auch so kostenlose Testphasen. Wenn ihr eines dieser Programme benutzt, solltet ihr euch natürlich angucken, was man mit diesem Programm machen kann, bevor ihr euch entscheidet. Bei den meisten Programmen gibt es die gleichen Basisfunktionen. Das Wichtigste ist natürlich erstmal, dass man damit seine Rechnungen schreiben kann. Am Anfang dachte ich auch, das ist ja jetzt gar nicht so wild, dann tippe ich halt jedes Mal die Rechnung. Ich weiß ja, was ich schreiben muss und es dauert vielleicht 10 Minuten. Aber wenn man mal diese 10 Minuten, die man braucht, hochrechnet, ja, sind das halt nicht mehr 10 Minuten, ne? Man schreibt ja hoffentlich einige Rechnungen. Dann ist man halt auch mal schnell bei 1 Stunde Rechnung schreiben im Monat. Das muss ja nicht sein. Bei dem Programm, was ich nutze und bei den meisten anderen ist es so, dass man die Rechnungsadresse des Kunden als Vorlage speichern kann und man kann dann auch verschiedene Dienstleistungen, die man eben diesem Kunden bietet, als Vorlage speichern. Dann wählt man seine Leistungen aus und bekommt mit ein paar wenigen Klicks seine Rechnung zusammengestellt. Damit dauert eine Rechnung vielleicht noch 2 Minuten, man kann sie direkt darüber versenden in der Regel und das spart langfristig halt super viel Zeit und Generve, vor allem wenn man sich eben so Vorlagen erstellen kann und mit ein paar Klicks die ganze Rechnung fertig hat. Was man auch mit diesem Programm machen kann, ist seine Einnahmen verbuchen. Das heißt, du schreibst die Rechnung, dann kriegst du eine Übersicht, was habe ich damit in diesem Monat eingenommen, wie viel davon ist Umsatzsteuer. Und du kannst bei manchen von diesen Programmen sogar direkt dein Konto verknüpfen mit dem Programm, sodass das automatisch checkt, ist das Geld eingegangen oder nicht. Das musst du dann selber entscheiden, ob du das machen möchtest. Ob du meinst, du hast noch den Überblick, wenn du jetzt zum Beispiel nur 5 Eingänge im Monat hast, weil du relativ viel für 2, 3 Kunden arbeitest, von denen du weißt, da bekommst du das und das Geld, dann kannst du es wahrscheinlich auch selber überprüfen. Aber wenn dir das auch zu nervig ist, dann kannst du teilweise eben sogar das automatisieren. So, neben den Einnahmen kannst du in den Programmen auch die Ausgaben verbuchen, nämlich alles, was du geschäftlich ausgibst. Du kannst da zum Beispiel deine Internetkosten eintragen, fügst direkt die Rechnung dazu ein und dann wirst du eine Liste bekommen von allen Ausgaben, die du hast, zum Beispiel eben Internet, Transportkosten, Bewirtungskosten etc. und hast dann am Ende des Monats eben immer eine Übersicht von allem, was du ausgegeben hast, wie viel davon du von der Umsatzsteuer absetzen kannst. Und das Schönste ist, dass du damit dann auch direkt deine Umsatzsteuervoranmeldung machen kannst. Das heißt, das Programm spuckt dir eine Umsatzsteuervoranmeldung aus, die du direkt an das Finanzamt übermitteln kannst. Ich arbeite da mit Elster vom Finanzamt und dann kannst du es halt direkt über die Programme dahin senden. Ich finde, das ist eine sehr praktische Funktion, weil du dir halt damit schon mal einen Klick sparst. Und gegebenenfalls vereinfacht so ein Programm auch die Arbeit für den Steuerberater, macht sie somit auch günstiger, denn wenn du deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin eben weniger Arbeit bescherst, dann müssen die dir natürlich auch weniger berechnen und du hast am Ende Geld gespart. Ich war leider so doof und habe am Anfang noch nicht alle Belege digitalisiert, weil ich diese Funktion jetzt erst vor kurzem rausgefunden habe und habe jetzt halt nochmal lockere 4 Stunden Arbeit vor mir. Aber ich weiß, wenn man das jetzt immer gleich macht, wenn man irgendwie einen Beleg parat hat, dann spart man am Ende halt doch Zeit und ach, es gibt doch nichts Nervigeres, als wenn man irgendwas sucht, was in der Vergangenheit liegt, irgendein Beleg, der, keine Ahnung, von einem halben Jahr ist und man weiß nicht mehr, wo der ist, oder? Ich persönlich finde diese Programme sehr, sehr hilfreich. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ich das brauche und dachte so, ja gut, meine Buchhaltung ist ja jetzt nicht so kompliziert, aber im Endeffekt gibt es dir halt ein gutes Tool an die Hand, um das alles beisammen zu haben. Du kannst es da überprüfen und es ist nicht so teuer. Außerdem kannst du auch die Kosten dafür von der Steuer absetzen. Das heißt, du zahlst wahrscheinlich 19% weniger dafür. Ja, wenn man sich da einmal durchgewurschtelt hat und selbst den kompletten Überblick hat, dann gibt man das, glaube ich, auch nicht mehr so gerne aus den Händen. Außerdem spart man natürlich Zeit und Geld, wenn man einen Teil seiner Buchhaltung zumindest selber übernimmt und managt. Und ich finde es eigentlich auch ganz geil, dass ich, bevor ich jetzt freiberuflich unterwegs war, so gar keinen Plan hatte von, wie mache ich eine Buchhaltung. Und jetzt langsam komme ich damit eigentlich ziemlich gut zurecht. Man lernt ja immer ordentlich was dazu, ne? Wer da keinen Bock drauf hat, kann das natürlich auch alles an ein Steuerberaterbüro abgeben, diese ganze Umsatzsteuergeschichte, und schickt am Ende des Monats einfach alle Quittungen dahin. Das kostet aber natürlich Geld. Kommen wir zu Thema Nummer 2 oder Themenbereich Nummer 2, die Arbeitsplatzwahl. Wir Freelancer haben ja unterschiedlichste Arbeitsplätze. Manche von uns sind irgendwie im Büro des Auftraggebers platziert und können da arbeiten. Manche haben ein eigenes Büro gemietet. Wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist oder irgendwie Kohle über hat, kann man das auch machen. Manche arbeiten einfach zu Hause aus dem Homeoffice und wieder andere arbeiten in Coworking Spaces oder in Cafés. Also bei mir persönlich ist es so, dass mein Arbeitsplatz stark variiert. Wenn ich gefragt werde, wo in der Stadt arbeitest du, dann kann ich da so gut wie gar nicht drauf antworten. Denn wenn ich zum Beispiel im Radio arbeite, bin ich natürlich da im Sender. Wenn ich einen Fernsehbeitrag drehe, dann bin ich überall und nirgends am Drehort, im Schnittbüro. Wenn ich Texte schreibe, arbeite ich meistens aus dem Homeoffice. Und so variiert das eben, je nachdem, was ich für einen Job mache. Und damit bin ich ja nicht die Einzige. Dann gibt es natürlich auch Freiberufler, die zum Beispiel in einer eigenen Praxis arbeiten oder ihr eigenes Büro haben. Je nachdem, als was man arbeitet, bietet sich eben manches besser an und manches weniger. Aber insgesamt haben wir da ja schon relativ viel Gestaltungsfreiraum. Das Ding ist ja auch, dass viele Freiberufler gar nicht viel mehr brauchen, am Anfang zumindest, als ein Laptop und ein Handy und einen Sitzplatz mit WLAN. Und somit gibt es ja ziemlich viele potenzielle Arbeitsplätze für uns Freiberufler, die ich jetzt mal eben durchdiskutieren werde. Nummer 1, das Homeoffice. Das ist die bequemste Art und Weise, weil man echt nicht viel braucht und nirgendwo hingehen muss. Viele bewegen sich nicht mehr aus ihrem Schlafanzug raus und verweilen einfach mit dem Laptop im Bett. Das Homeoffice hat aber echt viele Vorteile. Wenn man zum Beispiel Kinder hat, kann man davon ja richtig profitieren, weil man eben zu Hause ist. Man muss seine Kinder, wenn die vielleicht noch relativ klein sind, nicht unbeaufsichtigt zu Hause lassen, was man ja eh nicht darf, oder im Kindergarten lassen oder in der Schule, sondern man hat eben die Möglichkeit, zu Hause zu sein. Kann natürlich auch ein Nachteil werden, wenn die Kinder irgendwie zum Störfaktor mutieren, was ja durchaus auch mal möglich ist. Möglicherweise spart man dadurch auch Steuern, wenn man zu Hause den Platz hat, ein eigenes Arbeitszimmer einzurichten, das vom Wohnbereich abgetrennt ist und eben eindeutig als Arbeitszimmer genutzt wird und auch der Hauptort ist der Nutzung, dann hat man eben auch die Möglichkeit, das steuerlich geltend zu machen. Darüber sprechen wir in einer späteren Folge nochmal, wenn es ein bisschen mehr auf Tuchfühlung geht mit Steuern. Nachteil vom Homeoffice ist natürlich in vielen Fällen, dass man weniger soziale Kontakte hat, wenn man jetzt nicht ständig in Telcos ist oder irgendwelche Webinare anbietet, wo andere Teilnehmer dabei sind, arbeitet man wahrscheinlich mehr für sich alleine und das ist ja auch was, was viele dann gar nicht mal so sehr schätzen, sondern gerne auch mal soziale Kontakte haben. Dafür bieten sich dann ja auch andere Arbeitsplattformen an. Ich persönlich finde, dass man manchmal im Homeoffice auch unkonzentrierter ist und leichter abzulenken, weil ja andauernd irgendwas dazwischen kommen kann, was eben zu Hause im privaten Umfeld ist. Sei es der Geschirrspüler, die Waschmaschine, der Postbote oder einfach nur der Boden, der irgendwie plötzlich nicht mehr ganz sauber aussieht und dann plötzlich mal schnell gesaugt werden muss. Ich glaube, da sind relativ viele Störfaktoren und das geht ja auch vielen Studenten so, dass sie deshalb eben in der Bib landen und nicht zu Hause arbeiten, weil man teilweise einfach zu Hause nicht auf das Produktivitätslevel kommt, wo man sein möchte. Viele schaffen das auch. Ist auch super cool, wenn man dann irgendwann seinen Flow gefunden hat und weiß, wie man dann im Homeoffice auch wirklich dazu kommt, was zu reißen und in seinen Arbeitsmodus zu kommen. Aber das ist auch eine Typsache letztendlich. Und ich glaube auch, wer im Homeoffice arbeitet, arbeitet tatsächlich auch mehr. Ich glaube, da gibt es auch Studien zu, die das beweisen. Es ist natürlich so, dass man Berufliches und Privates nicht so sehr voneinander trennen kann, weil es einfach räumlich vermischt ist und man dann eben auch nochmal, abends, wenn man da auf dem Sofa sitzt, nebenbei nochmal das Laptop nimmt und ein bisschen arbeitet oder morgens beim Frühstück schon mal, wo man eben sonst noch gar nicht an seinem Arbeitsplatz wäre. Aber wenn zu Hause eben der Arbeitsplatz ist, dann ist man auch verlockt, immer mal noch ein bisschen mehr zu machen. Ist ja auch nicht weiter schlimm, denn das Ziel ist ja auch einfach etwas zu machen, was man am liebsten 24 Stunden am Tag machen möchte, weil es einem so viel Spaß macht. Aber Pausen sind eben auch genauso wichtig wie das Durchziehen. an einem gewissen Punkt muss man dann halt auch einfach sehen, ob man Berufliches und Privates noch genug getrennt hat oder ob man sich vielleicht mal für eine Weile wieder von dem Homeoffice verabschieden sollte. Wenn du dich dazu entscheidest, regelmäßig im Homeoffice zu arbeiten, dann solltest du dir auf jeden Fall ein paar Regeln machen, zum Beispiel feste Zeiten, wann du anfängst, also zumindest so grob feste Zeiten, dass du jetzt nicht einfach sagst, okay, ich stehe ohne Wecker auf, ich muss ja nirgendwo hin, sondern dass man sich eben schon versucht, irgendwie so einen Rhythmus zu finden, beispielsweise sagst du dir, du stehst zwischen 7 und 8 auf und fängst um 9 an zu arbeiten. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, das alles ein bisschen flexibler zu gestalten. Wenn du zum Beispiel weißt, dass deine super produktivste, geilste Phase des Tages einfach morgens zwischen 5 und 6 ist, hast du natürlich die Möglichkeit, dann einfach schon mal aufzustehen und später nochmal einen kleinen Nap zu machen. Andererseits kannst du es auch auf die Abendstunden verschieben, wenn du eher so ein Morgenmuffel bist und morgens nicht so wirklich aus dem Quark kommst, hast du natürlich auch den Luxus, dass du eben auch nachts um 1 noch anfangen kannst zu arbeiten, wenn das dann deine Hochphase ist. Was ich persönlich mir wirklich abgewöhnen möchte, weil ich das einfach nicht so schön finde vom Gedanken her, ist, im Bett zu arbeiten. Weil das Bett ist ja echt so das Privateste, was man hat zu Hause, neben dem Klo vielleicht. Aber ich finde, das gehört irgendwie nicht so richtig zusammen, so Arbeiten und Bett. Also zumindest nicht in meinem Beruf. Und daher versuche ich eigentlich immer, die Arbeit, die ich am Laptop mache, dann tatsächlich am Schreibtisch zu machen, am Küchentisch oder vielleicht auch mal auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, aber einfach nicht im Schlafzimmer. Aber wenn du es liebst, im Bett zu arbeiten, dann genieß es. Das ist ja höchst individuell. So viel zum Homeoffice. So, Nummer 2 ist das Coworking Space. Ist ja total im Trend. Man sieht sie überall in der Stadt, immer an den geilsten Orten. Irgendwie sprießt ein neues Coworking Space aus dem Boden. Und ich finde das in sich auch eine richtig coole Sache. Also es läuft ja meistens so, dass du so ein Abo-Modell hast für einen Coworking Space oder für mehrere und dann kannst du dich da eben einbuchen. Vorteil ist natürlich, dass man von zu Hause wegkommt und eine Arbeitsatmosphäre hat, also eine reine Arbeitsatmosphäre, denn da ist ja wirklich alles darauf ausgelegt, dass Leute da gut arbeiten können, sich konzentrieren können und alle Grundbedürfnisse des Arbeitens praktisch erfüllt haben. Außerdem hängen da natürlich viele Leute rum, die ähnlich unterwegs sind, also auch Freiberufler, mit denen man sich möglicherweise vernetzen kann. Da findet auch viel Networking statt, wenn man sich drauf einlässt. Es ist ja auch immer unterschiedlich, ob Leute da jetzt komplett für sich arbeiten wollen und sich abschotten oder man merkt ja auch, ob andere darauf aus sind, vielleicht mal ein bisschen Kontakt zu haben und sich auszutauschen über das, was man macht oder vielleicht sogar dann im Feierabend ein Bier trinken zu gehen, so Pseudokollegen sozusagen. Noch ein Vorteil ist halt, wenn man mal in einer anderen Stadt ist und sein Homeoffice nicht parat hat und auch vielleicht keinen anderen Ort hat, wo man arbeiten kann und nicht im Hotelzimmer oder im Airbnb oder wo man es eben hocken will, um zu arbeiten, an so einem kleinen 20x20 cm Tisch, dann kann man natürlich auch in anderen Städten diese Coworking Spaces nutzen. Die sind natürlich mit Kosten verbunden, habe ich ja schon gesagt. Es gibt meistens Abo-Modelle und man zahlt dann halt auch was dafür. Es kostet jetzt kein Vermögen, also man kann das schon mal testen und wenn es sich wirklich lohnt, dann ist das Geld ja auch auf jeden Fall gut investiert. Aber das ist halt, macht halt einen Unterschied, als ob man jetzt zu Hause bleibt und gar nichts zahlt. Eventuell muss man natürlich auch seine Sachen mitschleppen dahin, wenn man jetzt Bücher hat, mit denen man arbeitet oder irgendwelche Unterlagen. Wenn man die nicht digitalisiert hat, dann muss man die natürlich mitnehmen. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass man einen kleinen Arbeitsweg hat. Meistens sind die Dinger ja ziemlich zentral, aber es heißt ja auch nicht, dass jeder super zentral wohnt. Ich habe das Gefühl, das ist ganz cool für Leute, die so in der Stadt wohnen, also wirklich zentral, zentrumsnah. Ja, in dörflicheren Regionen ist das, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt. Aber ich habe das Gefühl, es breitet sich immer mehr aus. Ich war zum Beispiel letztes Jahr in Thailand und da war so ein ganz, ganz süßes Baumhauscafé. Und dann habe ich mir deren Instagram-Seite angeguckt und habe gesehen, dass es tatsächlich auch das erste Coworking-Space auf der Insel war. Mit Wi-Fi etc. und abgeschotteten Arbeitsplätzen im unteren Stockwerk des Baumhauses. Hätte ich mich tatsächlich hinhocken können und arbeiten können. Hätte ich das gewollt. Insgesamt ist, glaube ich, das Coworking Space für jemanden, der das Ganze ein bisschen professioneller angehen möchte, auf jeden Fall das Richtige. Man hat dort auf jeden Fall gute Voraussetzungen, in einen richtigen Flow zu kommen und ordentlich was zu reißen und zu schaffen. Und wenn man dann da rausgeht, hat man auch das Gefühl, dass man richtig Feierabend hat, weil man Beruf und Privates einigermaßen getrennt hat voneinander. Jo, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen lockerer anzugehen und nicht gleich in einen Coworking-Space zu stapfen, sondern sich in einen Café zu setzen und zu arbeiten. Das ist ja auch echt so eine hippe Geschichte. Gibt ja auch echt so ein paar Cafés, die dafür bekannt sind, dass da immer wichtige Leute mit Laptops und Bluetooth-Kopfhörern sitzen und laut telefonieren und am liebsten alle mithören lassen wollen, worum es geht. Aber es muss ja nicht so sein. Also an sich finde ich es eine ganz coole Sache, im Café auch mal zu arbeiten, rauszukommen aus den eigenen vier Wänden und man trifft da ja auch andere Menschen. Man hat eine Bewirtung vor Ort und muss sich da nicht drum kümmern, dass man irgendwie, muss nicht selber alle 10 Minuten aufstehen und sich einen Kaffee kochen. Okay, wer alle 10 Minuten Kaffee trinkt, der ist wahrscheinlich ultraproduktiv bis zappelig, irgendwas dazwischen. Aber genau, man wird halt einfach betüdelt. Es ist auch da der Austausch mit anderen möglich. Ich allerdings gehe nur zum Arbeiten in Cafés, wenn ich zum Beispiel weiß, ich muss jetzt nicht viel telefonieren. Ich mag das irgendwie nicht, wenn mir dann fremde Leute dabei zuhören, was ich so zu schnattern habe beruflich. Also auch privat nicht, aber das finde ich persönlich im Café immer ein bisschen nervig. Ich habe das Gefühl, man weiß häufig auch nicht so genau, was man bekommt. Es gibt ja schon so ein paar Apps, die einem da weiterhelfen, auch was Coworking Spaces und Cafés angeht. Zum Beispiel gibt es ja diese Coworking Space App Croissant, wo man sich in verschiedene Coworking Spaces einmieten kann über die und dann eben sich einen Platz reservieren kann etc. Und das Abo-Modell auch über die läuft. Das finde ich schon mal ganz praktisch, aber das gibt es leider nicht in Hamburg. Also ich glaube in Deutschland nur in Berlin. Das ist natürlich noch ausbaufähig. Und jetzt habe ich aber in meinem Bekanntenkreis zwei ganz liebe Menschen, Sabo und Ali, und die hatten beide eine ganz grandiose Idee für ein solches Modell. Die bringen demnächst eine App auf den Markt. Und ich will noch gar nicht zu viel verraten, denn ich habe die liebe Sabo direkt hier zu mir eingeladen, damit sie uns selber erzählen kann, was es damit auf sich hat. Liebe Sabo, erzähl doch mal und stell euch doch einfach mal kurz vor.
Ja, hallo meine liebe Lynn. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich ein Teil einer Podcast-Serie sein kann.
Danke, ey, wie schön, dass das geklappt hat. Ja, erzähl doch mal.
Ja, also mein Name ist Sabo und ich komme aus der schönen Hansestadt Lübeck. Ich habe meinen Bachelor in Wiesbaden gemacht in Immobilienmanagement und dann habe ich noch meinen Master gemacht in Holzminden. Mhm. Nun bin ich jetzt schon seit einem Jahr in einer Baufirma tätig als Projektentwicklerin.
Das heißt, du bist gar keine Freelancerin, ne?
Nein, genau. Ganz klassisch angestellt, aktuell noch.
Aber deine bessere Hälfte sozusagen ist selbstständig unterwegs,
genau,
ne?
Genau, genau, exakt. Ich stelle einfach mal mein Team vor. Also Ali und ich haben uns halt entschieden, etwas zu gründen. Wir waren für ein halbes Jahr in Thailand 2017 zum Studieren und dann kam uns die Idee, ein Startup zu gründen. Und die Idee damals war eine ganz andere als heute. Und wir haben fast ein Jahr in die Idee auch gesteckt, sind auf Messen aufgetreten, haben vor Investoren gepitcht, sogar mal auch einen Preis gewonnen. Am Ende ist es tatsächlich an der Entwicklung gescheitert und einen Investor haben wir in der Zeit auch nicht gefunden. Dann haben wir uns umorientiert und haben uns entschieden, erstmal mit unseren Eigenmitteln etwas zu starten. Mhm. So ist dann die Idee My Cowork Café entstanden.
Oh, geil, ich bin ganz gespannt. Genau. Du wirst mir jetzt erzählen oder uns jetzt erzählen, was es mit dieser App auf sich hat. Und ich habe die starke Vermutung, dass sie mir ziemlich viel nutzen wird. Erzähl doch mal, was habt ihr vor?
Also jeder von euch kennt ja das Problem. Man sucht eine ruhige Ecke zum Lernen oder zum Arbeiten oder will sich auch einfach mal vernetzen und raus aus dem Homeoffice. Und oftmals bieten ja Coworking Spaces recht unflexible Modelle an. Also man braucht quasi eine richtige Mitgliedschaft, ein sogenanntes Abo. Und daher kam uns die Idee, eine Plattform zu entwickeln, in der wir Cafés auflisten mit besonderen Spezifikationen, wie zum Beispiel, dass es dort Internet gibt, Steckdosen sind vorhanden und dass es auch eine ruhige Ecke gibt, wo man sich dann ein bisschen zurückziehen kann. Mhm. Und genau, und dann wird das Ganze so ablaufen zum Beispiel, dass wir als Nutzer auf die Plattform gehen und gucken können, was gibt es denn in unserer Nähe. Dann buchen wir uns beispielsweise einen Tisch für 3 Stunden oder reservieren den uns quasi und kriegen noch zusätzlichen Kaffee gratis und müssen hier nur eine kleine Gebühr pro Buchung zahlen.
Nice, das ist ja ein richtig guter Service. Kommt man da, setzt sich ins gemachte Nest.
Genau, genau. Und der Kaffeeinhaber erhält eben auch sofort eine Nachricht über die Reservierung und dem entstehen auch keine Kosten und er kann seine leeren Plätze somit ausnutzen und auch neue Kunden gewinnen. Und der Nutzer hat halt einen flexiblen, festen Arbeitsplatz sozusagen und der Inhaber kriegt neue Kunden. Eine Win-Win-Situation für alle und die Ressourcen werden dadurch auch effizient ausgenutzt und auch kleine lokale Cafés können mehr anbieten. Also es ist, man kann sich vorstellen wie ein Airbnb für Coworking Spaces.
Ja, mega. Weil man weiß ja auch echt ehrlich gesagt immer nicht, was einen so erwartet. Ob denn da viele laute Kinder sind, die rumschreien, ob man Internet hat, genau, Steckdosen etc. Es ist ja echt nicht so einfach. Ne? Das hindert auch viele daran, einfach dann im Café arbeiten zu gehen.
Genau, dann ist die Kaffeemaschine vielleicht noch genau in der Ecke, wo man dann am Ende sitzt, sehr laut. Oder spielen so viele Faktoren eine Rolle. Und dann ist man am Ende genervt, dass man vielleicht dort auch nicht mal WLAN hat oder es dann an dem Tag nicht funktioniert. Und hat sich dann mit seinem Laptop und dem ganzen Kram auf den Weg gemacht zum Lernen, Arbeiten, wie auch immer. Und das ist dann einfach entspannter. Man hat die Sicherheit, man hat einen Platz und kommt da an, kann direkt loslegen.
Ja, ist ja auch nicht nur für Freiberufler tatsächlich, sondern für alle auch Studenten oder Leute, die irgendwie so mal ja ihre Ruhe zum Arbeiten haben wollen, ne?
Ja, genau.
Mega cool. Sag mir mal, wann startet ihr denn?
Wir wollen im März starten. Die Web-App ist auch soweit auch schon fertig entwickelt. Wir wollen erstmal in Berlin und Hamburg starten und natürlich auch in Lübeck, weil wir aus der Stadt ja kommen. Und einige Cafés konnten wir auch schon überzeugen, aus Lübeck mitzumachen.
Ach, wie cool. Und sag mir mal, es gibt ja schon ähnliche Apps, die sowas in der Art auch machen. Was ist denn das Besondere bei euch?
Also so ein Modell in der Form gibt es nicht nach meinen Recherchen. Andere Anbieter, die auch solche Modelle anbieten, fokussieren sich noch viel mehr auf Coworking Spaces, bieten auch die Vermittlung quasi an, aber noch mehr auf den Fokus auf Coworking Spaces gelegt. Und wir möchten wirklich den Fokus auf lokale Cafés legen und einfach das Potenzial, was ja kleine Cafés noch zu bieten haben, auch Lehrplätze ja, Leuten zur Verfügung zu stellen, die wirklich arbeiten wollen.
Ich finde, es ist ja auch einfach eine mega lokale Sache. Also es bringt mir jetzt nichts, wenn ich sehe, okay, in New York gibt es voll die geilen Coworking Space oder Cafés, wo ich arbeiten könnte, aber ich will halt in Hamburg arbeiten. Dann bringt mir das ja nichts. Deshalb finde ich diesen lokalen Ansatz, den ihr habt, da echt super praktisch und sinnvoll.
Genau.
Also auch wenn jetzt hier ein Cafébesitzer zuhört, dann kann der sich eigentlich auch direkt an euch wenden.
Ja, sehr gern, natürlich. Wir freuen uns über jeden einzelnen Cafébesitzer, der noch Potenzial sieht und auch gerne noch ein bisschen Kunden gewinnen möchte. Wir legen sehr viel Wert auch auf die Vernetzung der Freelancer. Wir wollen halt auch noch eine Funktion schaffen, um Freelancer zu vernetzen oder auch alle, die in dem Café sitzen, können quasi die Suchfunktion dann auch nutzen und schreiben, wir suchen Designer in der Nähe. Und der entsprechende Designer meldet sich dann darauf. Und das setzt natürlich auch irgendwo voraus, dass die einzelnen Freelancer im Vorwege sich, wie bei Xing zum Beispiel, ihre einzelnen Skills eintragen, um so schneller sich vernetzen zu können, ob das dann auch wirklich passt zu demjenigen.
Wenn ich mir vorstelle, ich sitze dann in einem Café, neben mir programmiert zum Beispiel jemand eine Website und sagt, ich brauche jemand, der die mit Texten füllt. Ich sitze daneben und kann sagen, hey, ja, ich mache das.
Ja, genau.
Großartig. Mensch, das ist
so ist die Idee am Ende.
Richtig, richtig cool. Also ich bin jetzt schon überzeugt davon. Sag nochmal, wie heißt die App, wenn ich sie jetzt schon finden möchte und mir merken möchte?
Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt und euch auch interessiert, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr den Newsletter abonniert. Und wir spammen euch auch nicht voll und wir geben nur lediglich Infos einmal raus, dass die App online ist. Also die Web-App heißt mycoworkcafe.com.
Geil, ich freue mich riesig. Ich sehe mich schon als Nutzer. Liebe Sabe, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass ihr richtig durchstartet und zumindest meine Hörer wissen jetzt schon mal, was da Tolles auf sie zukommt. So viel erstmal zum Thema Arbeitsplatzwahl. Das sind sie auf jeden Fall die gängigsten Arbeitsplätze, die wir als Freiberufler hier so zur Verfügung haben. Ich denke mal, es gibt auch noch einige, die das noch ein bisschen wilder gestalten und vielleicht immer nur am Strand arbeiten oder so. Aber fürs Erste bleiben wir mal bei diesen Möglichkeiten. Ich würde dir raten, dass du das einfach mal für dich ausprobierst und vielleicht auch mal mehr als einen Tag ausprobierst, ob das für dich was ist, im Coworking Space oder im Café zu arbeiten. Und das ist halt auch einfach extrem individuell. Also nicht nur nach Person, sondern eben auch nach Tagesform. Manchmal ist man besser im Café aufgehoben, mal besser in einem richtig gut sterilen Büro, wo keine Ablenkung droht. Und manchmal kann man eben auch Arbeiten im Homeoffice erledigen. So, kommen wir zur dritten Rubrik, zum Zeitmanagement. Das ist ja nämlich auch ein riesiges Problem für einige. Es gibt ja so klassische Zeitfresser wie Unstrukturiertheit oder Ablenkung oder zum Beispiel auch der Arbeitsweg kann ein richtiger Zeitfresser sein, wenn man sich mal überlegt, dass manche Leute irgendwie am Tag 2 Stunden zur Arbeit hin und zurück brauchen. Gibt es da ja so einige Faktoren, die einem einfach mega viel Zeit rauben im Alltag. Und damit du nicht selbstständig bist, ich hasse übrigens dieses Wording, es nervt mich irgendwie, damit du nicht selbstständig bist, sondern eine Struktur bekommst, brauchst du ein System für dein Zeitmanagement. Und wir wollen auch gar nicht wahnsinnig viel Zeit darauf verschwenden, denn eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Deshalb habe ich 7 großartige Tipps für ein besseres Zeitmanagement. Nummer 1. Eigentlich bin ich ein riesiger Fan davon, alles durchzuplanen und ich habe, bevor ich selbstständig war, immer alles durchgeplant gehabt. Mein Kalender war, glaube ich, für das ganze Jahr komplett immer schon vorstrukturiert. Aber ich habe gelernt, dass das einfach als Freelancer keinen Sinn macht, weil man immer flexibel sein muss, weil sich ständig noch irgendwas umwirft oder man eben plötzlich einen Job reinbekommt, mit dem man vorher gar nicht gerechnet hat. Deshalb habe ich auch herausgefunden, dass es gar nichts bringt, sich montags hinzusetzen und einen Plan für die ganze Woche zu machen, weil der sich sowieso in 80% der Fälle wieder verwirft. Deshalb finde ich persönlich es viel, viel sinnvoller, nach einem Tagesplan abzuarbeiten und so einen groben Wochenplan zu machen. Also am besten einige To-Dos, die man jetzt in der Woche auf jeden Fall erledigen muss, natürlich irgendwo vermerken und auch Zeit für die mit einplanen. Aber es ist eben wichtig, dass diese Planung auch viel Flexibilität zulässt, denn du musst ja immer schnell agieren können. Ich finde, es hilft auch ganz gut, wenn man sich da ein paar feste Zeitfenster einplant, wo man Arbeiten erledigen kann. Also zum Beispiel kann man sich da ja ein festes Zeitfenster in der Woche immer blocken oder zwei, wo man weiß, da ist jetzt meine konzentrierte Arbeitsphase für alle Sachen, für die ich meine Energie brauche, habe ich da Zeit eingeplant. Also Nummer eins, mach dir einen Tagesplan und einen groben Wochenplan für deine Aufgaben. Nummer zwei, tracke deine Zeit. Klingt jetzt ein bisschen nach Selbstüberwachung, aber das ist durchaus ganz sinnvoll. Zeiterfassung kennen ja viele aus Festanstellungen, das gibt es aber auch für Freelancer. Zum Beispiel gibt es dafür verschiedene Apps, mit denen man seine Zeit erfassen kann, also schauen kann, auf welchem Projekt arbeite ich wie lange oder welche Beschäftigung habe ich heute wie lange gemacht. Man kann das eben per App notieren oder auch selbst gemacht auf dem PC oder sogar in einem kleinen Notizbüchlein, wie man das gerne haben mag. Aber wichtig ist dabei, dass man dann eben auch mal auswerten kann, wo war ich jetzt nicht besonders effizient? Wie lange habe ich vielleicht versehentlich Zeit auf Instagram verdödelt? Oder wofür hatte ich weniger Zeit eingeplant und brauchte doch mehr? Wofür muss ich nächste Woche halt mehr Zeit einplanen? Und auch wenn man nur seine Ein-Mann-Show ist, kann man dadurch mal auswerten, wo man noch effizienter arbeiten kann und wo eben Zeit draufgeht, die dann nicht draufgehen müsste. Nummer 3. Leg dir mal eine einigermaßen feste Startzeit fest. Das habe ich ja eben schon erwähnt, dass es gut ist, wenn man festlegt, wann man ungefähr anfängt zu arbeiten. Und genauso wichtig ist es aber auch, sich einen ungefähren Feierabend festzulegen. Genauso wie eine Mittagspause. Das Großartige ist ja, dass du das an deinen Rhythmus anpassen kannst. Finde ich echt eine der coolsten Sachen eigentlich an der Freiberuflichkeit, dass man so seinen eigenen Biorhythmus nutzen kann und sich zum Vorteil machen kann letztendlich und nicht gezwungen ist, von 9 bis 18 Uhr im Büro zu sein. Sondern als Freiberufler in einigen Berufen hast du eben die Möglichkeit, dir das weitgehend selber einzuteilen und dir zunutze zu machen. Also plan ungefähr, wie wenn du in einer Festanstellung wärst, eine Startzeit und einen Feierabend und leg auch eine Pause ein. Denn auch wenn du aus dem Homeoffice arbeitest, hast du natürlich eine Pause verdient. Danach bist du wahrscheinlich auch wieder viel produktiver. Nummer 4. Keine halbfertigen To-Dos. Nicht alles auf einmal und durcheinander werfen und denken, ich arbeite mal hier drauf ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen. Und am Ende hat man irgendwie nichts komplett fertig und nur alles angefangen und schleppt das mit in den nächsten Tag. Das ist nämlich super, super deprimierend, wenn man nicht mal was abhaken kann auf seiner Liste, sondern wenn man das alles noch mit von Tag zu Tag schleppt. Deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, eine Sache fertig zu machen, soweit es eben geht. Und wenn es nicht fertig geht, dann machst du eben zwei To-Dos draus, zwei Aufgaben. Dann unterteile es dir so, dass du das Gefühl hast, dass du deine Aufgabe, so wie sie gerade erledigt werden kann, auch erledigt hast. Nummer 5, setze Prioritäten richtig. Es gibt immer Aufgaben, die man lieber macht als andere. Es gibt immer Aufgaben, die hat man gerne noch mal eine Woche nach hinten geschoben. Dazu gehört ja auch zum Beispiel vielleicht die Steuererklärung und sowas. Und das kann man, wenn man dann mal ehrlich zu sich ist, ja ganz gut priorisieren. Und eben schauen, dass man bestimmte Sachen einfach schnell erledigt, wenn sie schnell erledigt werden müssen. Es gibt ja auch Sachen, die werden noch viel, viel nerviger, wenn man sie einfach lange nicht erledigt. Also weil sich zum Beispiel immer mehr anstapelt und das dadurch eine viel kompliziertere Aufgabe wird. Oder du drückst dich Ewigkeiten vor irgendeiner großen Aufgabe und machst erstmal den ganzen kleinen Kram vorher, obwohl du weißt, das steht dir an, dann ist es doch empfehlenswerter, das, was zuerst gemacht werden muss und was auch das Wichtigste ist und was vielleicht auch das Belastendste ist, vorne ranzustellen. Es gibt auch den Trick, sich eine Liste zu machen und alle Sachen aufzuschreiben, die man machen muss. Mit der nervigsten Sache anfangen und die schönste Sache kommt ans Ende und dann arbeitest du dich morgens von der härtesten Aufgabe des Tages runter bis auf die einfachste Aufgabe des Tages und hast am Ende nichts mehr, was dir bevorsteht. Herrlich, oder? Kommen wir zu Nummer 6. Schaff dir eine Arbeitsatmosphäre, die dir keine Zeit raubt. Und schmeiß alles raus, was dir Zeit raubt. Es ist ja oft relativ leicht zu erkennen, was unsere kleinen Zeitdiebe sind im Alltag. Ich habe dazu ja auch eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht und euch gefragt, was euch am meisten ablenkt, wenn ihr bei der Arbeit seid und euch konzentrieren wollt. Dabei kam tatsächlich raus, dass für viele, viele das Handy die größte Ablenkung ist. Gerade so Social Media, wo man so ein bisschen stumpf rumscrollen kann und dabei völlig die Zeit aus den Augen verliert. Das ist ja ein bekanntes Problem, aber ich glaube, wenn man nicht nicht weiter drüber nachdenkt, kann man auch ganz gut wieder aus dem Kopf streichen, wie schwerwiegend dieses Problem eigentlich ist. Also wenn man sich mal seine Bildschirmzeit anschaut und dann am Ende des Tages sieht, ich hatte total Stress auf der Arbeit, ich habe nicht alles geschafft, was ich wollte, aber ich war 2 Stunden auf Social Media unterwegs, dann schockt einen das teilweise schon, finde ich. Deswegen Handy, einer der Störfaktoren Nummer 1. Dann natürlich Kollegen, die laut telefonieren oder die ständig versuchen, einen anzuschnattern. Das ist für viele ein Problem, die eben in einem Büro arbeiten, zum Beispiel beim Auftraggeber mit drin sitzen oder auch festangestellt sind. Oder es kann ja auch im Café passieren, dass du angeschnackt wirst. Also überall, wo andere Leute sind letztendlich, kann dir das passieren, dass andere laut sind oder telefonieren etc. Also versucht alles zu verbannen, was euch ablenkt. Wenn ihr Tage habt, wo ihr wisst, ihr müsst wirklich was schaffen und braucht eine Arbeitsatmosphäre, in der euch nichts im Weg steht, dann macht euch frei von diesen Sachen. Packt euer Handy weg oder macht euch zum Beispiel eine Regel, dass ihr 50 Minuten konzentriert arbeitet und dann wieder 10 Minuten am Handy daddeln könnt oder einen Kaffee trinken geht oder sowas. Irgendwann ist es ganz sinnvoll, dann auch eine Pause einzulegen, anstatt zu sagen, okay, ich arbeite jetzt 3 Stunden am Stück durch, weil man weiß, man kann sich sowieso nicht 3 Stunden konzentrieren, ohne mal auf Klo zu gehen oder was zu trinken oder mal frische Luft zu schnappen und sich zu bewegen. Und das gehört eben alles dazu, zum Thema sich eine Arbeitsatmosphäre schaffen, die keine Zeit raubt. Denn am Ende schaffst du ja mehr und sparst mehr Zeit, wenn du effizient arbeitest. Das heißt, es bringt ja nichts, wenn du sagst, du hast 10 Stunden gearbeitet, aber davon warst du nur 2 Stunden konzentriert, sondern du musst ja sehen, dass du das so optimierst, dass du immer, wenn du arbeitest, auch voll dabei bist und den Rest der Zeit einfach auch offiziell für dich frei hast. Und Nummer 7 kommt wahrscheinlich erst, wenn man ein bisschen weiter fortgeschritten ist, aber gib Arbeit ab, wenn du sie selbst nicht gut und effizient machen kannst. Wenn du zum Beispiel irgendwann merkst, Buchhaltung, da explodiert dir regelmäßig der Kopf und du hast absolut keinen Bock drauf, es raubt dir Zeit und Energie, dann entscheide dich irgendwann, das abzugeben. Es kostet dich zwar Geld, aber du kannst die neu entstandene Zeit viel, viel besser nutzen, um dich selber weiterzubilden, um das zu machen, was du wirklich gut kannst und damit letztendlich auch mehr Geld zu verdienen. Das waren meine 7 Top-Tipps fürs Zeitmanagement. Wenn ihr noch weitere Inspirationen habt, was man machen kann, um sich zeitlich gut zu organisieren, dann lasst es mich wissen. Ich arbeite mit diesen Tipps ganz gut. Es ist natürlich ein Weg, dahin zu kommen und man muss sich auch ständig selbst disziplinieren, damit man da wirklich vorankommt und nicht wieder ewig rumdaddelt. Aber es lohnt sich. Denn das Ziel ist ja am Ende, die Zeit, die man arbeitet, so gut wie möglich zu nutzen und so viel zu rocken, wie es nur geht und am Ende auch mal eine entspannte, freie Zeit zu haben. Und ich habe ja schon so ein bisschen was zur Methodik gesagt. Ich würde gerne nochmal eine extra Folge machen, wo es so um Arbeitsmethoden geht. Also da haben ja viele Leute so ihre speziellen Hacks, wie man am besten schafft, sich zu konzentrieren, wie man sich da organisiert. Und ich finde, das ist eigentlich echt ein ganz spannendes Thema, wo ich gerne nochmal eine extra Folge zu machen würde, damit das auch nicht zu viel Input ist. Man muss sich das ja auch mal alles merken können, ne? So, ganz schön viel Input. Aber du hast dich ja für die Selbstständigkeit entschieden, weil du auf deine Art und Weise arbeiten willst. Also finde deinen persönlichen, individuellen Weg, wie du arbeitest. Egal, ob es um Buchhaltung geht, um Zeitmanagement oder um deinen Arbeitsplatz. Entscheide selber, probier es für dich aus, was für dich am besten ist. Schließ am besten nichts kategorisch aus, denn dann findest du auch nicht raus, ob es vielleicht doch was für dich ist. Und noch ein Tipp, nimm dir auch regelmäßig Zeit, dich selbst zu reflektieren und deine Ziele, zum Beispiel deine Weiterbildungsmöglichkeiten oder deine neuen Stufen und Ziele, die du für den Monat anpeilst, zu planen. Das finde ich persönlich sehr hilfreich, wenn man sich so einmal im Monat oder so hinsetzt und schaut, dass man sich mal überlegt, wo bin ich hingekommen diesen Monat, hat mich das vorangebracht, stapfe ich irgendwie auf der Stelle und wenn ja, warum, was kann das für Gründe haben, wo kann ich das hier noch optimieren? So, das war's auch schon für heute. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Folge wieder in Instagram Stories und auf WhatsApp und über Mund-zu-Mund-Propaganda teilt. Das hilft mir wirklich wahnsinnig und ich finde das ganz, ganz toll, wie ihr das bisher gemacht habt. Jetzt habe ich gerade gesagt, man soll nicht so viel auf Social Media sein, aber in diesem Fall ist es eine große Ausnahme. Ja, wenn ihr sowieso darum hängt, dann lasst andere doch wissen, was ich hier mache. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr auch eine Bewertung da lasst bei Apple Podcasts, denn auch das hilft mir sehr. Also, ich hoffe, ihr habt einiges gelernt und ich sag mal, bis dahin, eure Lynn.